Segne du die Lippen von Benno jetzt, Herr, ordne seine Gedanken, lass ihn hören auf den Heiligen Geist, wenn du etwas hinzufügen möchtest. Ja, wir wollen jetzt einfach hören, öffne unsere Herzen, öffne unseren Verstand, lass uns hören, was Benno uns aus deinem Wort heute zu verkünden hat. Amen. Herzlich willkommen, Benno.
Unzerstörbar, weil diese Hoffnung in Jesus Christus fest ist. Dass er von den Toten auferstanden ist, dieser lebendige Jesus Christus, der zur Rechten Gottes sitzt und thront und regiert. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Nicht nur, dass wir durch die Schrift alleine, die lebendig und kraftvoll ist und durch seinen Geist uns Hoffnung gibt, sondern die Hoffnung ist eine lebendige Person, die zur Rechten Gottes sitzt. Und das ist Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und lebt. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Darüber dürfen wir uns freuen. Und er sagt, und wo er uns durch seine große Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch seine große Barmherzigkeit, wir haben das in die Liedertexte gehört, wir haben von dieser Gnade gehört. Das ist diese Gnade, diese Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, dass wir wiedergeborene Kinder Gottes sind. Das kann sich keiner von uns aus selber aus den Rippen schneiden. Das ist ein Werk Gottes durch den Heiligen Geist an unser Leben. Ist das nicht was Wunderbares? Petrus ist es ganz bewusst, dass wir das klar und deutlich sehen. Ein Petrus, der total versagt hat, ihr erinnert euch, dreimal hat er ihn verleugnet. Beim ersten Mal, wo er ihn verleugnet hätte, hätten wir ihn in eine Gemeindezucht genommen. Beim zweiten Mal, ich weiß nicht, was wir dann gemacht hätten, beim dritten Mal hätten wir ihn gesteinigt. Ein Petrus, der dreimal verleugnet hat und Jesus zu ihm gesagt hat, Petrus, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückkommst, stärke deine Brüder. Das können wir hier in den Text lesen. Dass er von Gottes große Barmherzigkeit und seiner Gnade gesprochen hat, dass wir wiedergeboren sind. Diese Wiedergeburt ist ja immer die Frage, wäre ich wiedergeboren, wenn ich zum Glauben komme, mich bekehre und dann wiedergeboren wäre? Oder ist das gleichzeitig mit dem Glauben und wäre ich gleichzeitig wiedergeboren? Das ist ja immer so eine Frage, die immer im Raum steht. Der eine meint es so, der andere denkt das so. Da gibt es immer wieder so Unklarheiten darüber. Ich für meinen Teil glaube, dass um Glauben zu kennen, um uns wirklich zu bekehren, wir wiedergeboren sein müssen. Es kann nicht aus uns selber kommen. Ich möchte dazu eine Bibelstelle anführen, die ist in Johannes Kapitel 1, die Verse 12 bis 13. Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ist das nicht was Wunderbares? Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die ihn aufnahmen in ihren Herzen, in ihren Leben. Nicht Jesus bejaht haben oder dazu gestimmt haben, dass das mit Jesus wirklich so alles gewesen ist, dass das keine Erfindung ist, sondern geschichtlich auch wirklich wahr ist und dass er ja auch der Sohn Gottes ist und dass er ja auch ein großer Prophet und ein Erlöser ist. All diese Dinge kannst du bejahen, aber das wird dich nicht retten. Alleine, was dich retten wird, ist, dass du Jesus Christus in dein Leben aufnehmen tust und dass er Herr und Retter in dein Leben ist. Kein anderes. Und du musst wiedergeboren sein. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Er kann es noch nicht einmal sehen. Das ist, was die Schrift uns sagt. Schau, und wenn wir in den Text leben, so viele ihm aufnahmen, gehen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Nochmal, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wer sind die? Wer sind diejenigen, die Kinder Gottes werden dürfen? Wer? Lest Vers 13. Die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das sind diejenigen, die an ihn glauben und in ihrem Leben Jesus Christus aufnehmen. Gott muss in seiner Gnade an unserem Leben, an unseren Herzen, an unsere Gesinnung was wirken, dass wir plötzlich Glauben kennen. Sonst funktioniert das nicht. In 1. Korinther, Kapitel 2, die Verse 14. Versteht ihr, wenn Gott in unserem Leben nicht was ändert, in unsere Gesinnung, in unsere Herzen, wir können tausendmal das Wort verstehen und trotzdem bricht es nicht durch. So viele Menschen hören es und bekehren sich nicht. Das Wort kann nur ein Buchstabe sein und es wird dich nicht retten. Du brauchst eine Offenbarung, du brauchst ein Wirken Gottes in dein Leben, dass du es verstehen kannst, dass es bei dir ankommt und dass du Christus in dein Leben aufnehmen tust. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Ich lese euch mal aus die neue evangelische Übersetzung. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das ist das, was die Schrift sagt. Und wenn die Schrift sagt, ein natürlicher Mensch kann das geistlich nicht erfassen, was ist denn das Höchste und Geistlichste, was ein Mensch machen kann? Jesus Christus in sein Herzen aufzunehmen. Es gibt nichts Höheres und Geistliches. Zeichen und Wunder, die sind dazu da, um darauf hinzuzeigen. Zeichen und Wunder sind dazu da, in dir was zu entzünden, dass du auf was hinschaust, dass es zu was kommt. Zeichen und Wunder ist ein Glaube, der den ersten Schritt dazu bringt, um ein Glaube zu haben, der Christus in dein Leben hineinbringt, dass du Buße tust, dass du umkehrst und Jesus Christus in dein Leben als Herr und Retter bekennen kannst. Das ist das Geistlichste, was es geben tut. Nicht Zeichen und Wunder. Das sind Gaben Gottes, die schenkt er dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist das was für Unbekehrte? Nein, nur für Bekehrte, für die Gemeinde Jesus, für die Kinder Gottes. Und das sind Gaben, die er dir gibt. Da musst du nicht super geistig und wer weiß wie glauben, dass du diese Gabe kriegst. Wenn Gott dir die Gabe gibt, dann hast du sie und dann benutzt du sie. Punkt aus, fertig. Den Glauben, den größten Glauben, den du brauchst, den hast du, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Es gibt keinen größeren Glauben mehr. Das ist Ziel, errettet zu sein und ein Kind Gottes zu sein. Weswegen ist Christus gekommen? Dass du Glauben tust an Wunder und an Zeichen? Der ist gekommen, um zu retten. Zeichen und Wunder sind, wo sie hindeuten sollen. Dass du glauben kannst. An was? An den Retter. Und trotzdem muss Gott in seiner großen Barmherzigkeit und Gnade an unseren Herzen wirken, dass wir an ihn glauben können und uns zu ihm hin bekehren können. Er muss es in seine Gnade wirken, dass wir eine innerliche neue Gesinnung bekommen, um dass wir verstehen, glauben können, was das Wort Gottes sagen tut. Das ist meine Überzeugung. Das ist das, was ich im Wort Gottes lesen tue. Schau, und wenn wir weiterlesen, in Vers 4 in 1. Petrusbrief, da heißt es weiter, ich lese nochmal von 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverweltlichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Ist das nicht was Wunderbares? Gott hat uns nicht nur errettet, dass wir Himmelsbürger sein dürfen und uns nennen dürfen. Gott hat uns errettet, dass wir uns vor dem Tod nie wieder fürchten müssen. Dass wir, wenn wir hier alt und krank werden, wenn wir hier kurz vor dem Tod sind, nicht mehr ängstigen müssen. Was für eine Gnade ist das? Das Schlimmste, was ich mir habe vorstellen können in meinen jungen Jahren, war gewesen, meine Eltern haben in Fürth unten gewohnt, in Mittelfranken bei Nürnberg. Ich habe hier gelebt, war verheiratet gewesen. Die schlimmste Vorstellung für mich in diesem Alter war gewesen, dass die Zeit kommt, wo meine Eltern krank werden und wo sie sterben. Ich habe vor dem Tod Angst gehabt, was meine Eltern betrifft. Als junger Mensch hast du keine Angst vor dem Tod. Da setzt du dich gar nicht damit auseinander. Du hast Angst, wenn es um deine alten Eltern geht, die schon kränken. Und vor dieser Trennung, vor diesem Tod, habe ich Angst gehabt. Seit Jesus Christus in mein Leben ist, seit meine Eltern, wo ich gewusst habe, die sind bekehrt, war der Tod besiegt. Ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich habe gewusst, es gibt eine zeitliche Trennung, aber es gibt ein Wiedersehen. Es gibt eine Freude wieder im Himmel, wo ich sein werde. Das alleine ist doch schon Gnade genug, als Kinder Gottes ewiges Leben haben zu dürfen und von Tod keine Furcht mehr zu haben. Richtig? Und das Wort Gottes setzt einen oben drauf und sagt, dass wir Erben sind. Erben für ein unverweltliches, ein Reich, das nie vergeht, da wartet ein Erbteil für uns. Miterben Christi, sagt das Wort Gottes, das wir sind. Gott setzt immer noch einen oben drauf. Der errettet uns nicht nur, der macht uns nicht nur zu Kinder Gottes, der gibt uns auch noch ein Erbteil. Was für eine Gnade ist das überhaupt? Versteht ihr das? Wenn wir das immer wieder müssen wir uns das vergegenwärtigen. Das müssen wir uns als Kinder seit 2000 Jahren vergegenwärtigen. Es gibt nichts Neues. Es ist immer noch das Alte. Es ist immer noch diese alte Botschaft. Und diese alte Botschaft, die ist so lebendig und so voller Kraft, dass sie uns zum 100. Mal, wenn wir sie auch gehört haben, immer wieder neue Freude macht, weil sie lebendig ist, weil sie aus dem Himmel kommt, weil sie aus der Ewigkeit kommt. Amen. Schau, und so sind wir Miterben Christi. Wir sind mit Gott, hat sich ein Volk zubereitet. Ein Volk aus Juden und Nichtjuden. Richtig? Das sagt das Wort Gottes. Die Juden haben gegenüber uns als Heiden, als Nichtjuden, überhaupt keinen Vorzug. Sagt das Wort Gottes. In Römer Kapitel 3, die Verse 9 bis 10. Wenn wir das einmal lesen können, Römer Kapitel 3, die Verse 9 bis 10. Was nun? Haben wir einen Vorzug, damit meint Paulus, als Juden, die ein Gesetz haben in gewissem Sinn, ja, sie haben das Gesetz, haben sie da. Aber ansonsten haben sie irgendeinen Vorzug. Er sagt, durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Jude wie Nichtjude. Alle sind unter die Sündenschuld eingeschlossen. Unter den Sündenfall sind sie alle eingeschlossen. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob du Jude oder Grieche bist. Und alle werden errettet, zu einem Volk gemacht. Nicht Gemeinde und Juden. Nein, Gemeinde. Juden wie Griechen, wie Sinti, wie Deutsche, wie Türken, egal was für Nationalität, spielt alles keine Rolle. Alle, die aus dem Geist Gottes neu geboren sind und den Leib Christi hinzugetan sind, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Der Stempel Gottes ist drauf, mein Eigentum. Ist das nicht was Wunderbares? Wir gehören zu einem Volk. Und dass Gott schon immer Menschen aus allen Nationen retten wollte, das kennen wir durchweg im Alten Testament bis zum Neuen Testament hindurchschauen. Dass Nichtjuden errettet werden, ist kein Plan B von Gott, sondern von Anfang an war es der Plan Gottes gewesen, alle Menschen zu erretten, die zum Glauben kommen. Egal aus was für eine Nationalität du bist, es spielt keine Rolle. Das war sein Plan gewesen. Wozu hat er dann Israel erwählt? Die Parallele kennt ihr genauso auf die Gemeinde, auf dich selber, vom Alten auf Neuen Testament übertragen. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert in sein Handeln. Nämlich wie er Israel als Licht für die Nationen erwählt hat, dass er der alleine wahre und einzige Gott ist. Bist du nicht dazu auch erwählt? Sagt das Neue Testament. Merkt ihr, wie das zusammengehört, wie wir das nicht trennen können? Es war schon immer Gottes Plan gewesen, von Anfang bis zu Ende, Menschen aus aller Welt, aus jeder Nation zu retten. Das ist kein Plan B. Und er hat dich dazu gerufen. Er hat dich errettet. Durch seine große Barmherzigkeit hat er dich zum Kind Gottes gemacht. Er hat dir ein Erbe gegeben. Ist das nicht was Wunderbares, wunderbar Herrliches? Da heißt es in Offenbarung Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor den Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum, zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Wow, was für ein Text. Er hat sich durch sein Blut, dich, mich, alle, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, durch sein kostbares Blut erkauft. Sie sind, du bist sein Eigentum. Du gehörst Jesus. Und er sagt, und du bist dazu bestimmt, ein Erbteil zu bekommen. Du bist dazu bestimmt, zu herrschen mit Christus. Unfassbar. Kann ich gar nicht erfassen. Ich, der so fehlbar bin. Ich, der so viele Fehler mache. Ich, der so viel hinkt. Ich, der im Glauben ganz bestimmt nicht ein David oder ein hätte ich beinahe gesagt, Goliath. Ich will nicht mit einem Stein erschlagen werden. Oder sonst für ein Glaubensheld in der Bibel bin. Mitnichten. Und trotzdem sagt er, ich habe dich errettet, ich habe dich erkauft, du bist mein Eigentum, du gehörst mir. Und nicht nur zu einem Kind Gottes habe ich dich gemacht, ich habe dich auch zum Erben, Miterben Christi eingesetzt. Und darüber hinaus habe ich dich dazu genommen, um selbst über Engel zu richten. Da fehlen mir jede Worte. Da kann ich nur staunen, beschämt sein und trotzdem Jesus die Ehre geben und sagen Danke, weil das sagt sein Wort. Da darf ich nicht so bescheiden sagen und sagen, nee, ich doch nicht. Das ist nicht die Jesus die Ehre zu geben. Die Ehre ist ihm zu geben, wofür er am Kreuz von Golgatha gestorben ist und wozu er dich gemacht hat. Und das zu glauben und darin Danke zu sagen. Das ehrt Jesus, nicht eine falsche Bescheidenheit. Ich habe mich damals bekehrt und dann haben sie mir die Tür eingerannt, meine Kumpels, meine Cousins, Verwandtschaft, und die haben gesagt, ja, jetzt willst du auf einmal heilig sein, bist du heilig jetzt? Dann habe ich gesagt, wisst ihr, wenn ich auf mein Leben gucke, ich habe mich kurz bekehrt. Da kann ich nicht sagen, ein Empfinden haben, dass ich heilig bin. Niemals. Aber die Bibel sagt, dass ich heilig bin. Und was Gott in seinem Wort über mich aussagt, das ist Wahrheit. Wenn ich ein Sünder war und zur Buße gerufen bin, und Vergebung meiner Schuld und Sünden bekommen habe, weil ich das geglaubt habe, dann darf ich auch glauben, dass Gott sagt, dass ich heilig bin und dass ich ein Miterbe bin. Dann darf ich auch das glauben und mich darüber freuen und Gott unendlich dafür danken. Da heißt es weiter in Vers 5, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt wird zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Diese Rettung, wovon wir gerade gesprochen haben, dass das offenbart werden soll, sagt die Bibel, die in der Kraft durch Glauben bewahrt werde zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden sollen. Das können wir lesen in Römerbrief, Kapitel 18, die Verse 22. Und ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten, euch viele Bibelstellen vorzulesen. Weil das Wort Gottes letztendlich mehr sagen kann, als es ich sagen kann. Weil mir oft jedes Wort dafür fehlt, überhaupt sagen zu können, was das Wort Gottes selber sagt. Nämlich, da heißt es, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Na, wer hat den wem unterworfen? Der Teufel? Gott! Wer hat geflucht? Der Teufel? Gott! Gott hat alles unterworfen. Gott hat die Erde verflucht, nicht der Teufel. Geben wir den Teufel nicht mehr Ehre, wie sie ihn gebührt. Gott kriegt die Ehre. Gott ist derjenige, der die Dinge in die Hand hat, nicht der Teufel. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn sie wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Jede Mutter weiß, was Geburtswehen sind. Und die Bibel sagt, die ganze Schöpfung liegt in diesem Zustand, weil sie darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Du hast schon Herrlichkeit bekommen. Es ist nur noch nicht sichtbar. Du musst nicht erst ein Kind Gottes werden. Du bist es schon. Die Bibel spricht in Johannes, dass so, dass die Welt uns nicht erkennt, so wie sie Christus nicht erkannt hat. Wie ist das gemeint? Jesus war als Mensch zu sehen. Seine Gottheit war verborgen gewesen dem Menschen. Ihr müsst euch mal vorstellen, seine Geschwister sind mit denen zusammen aufgewachsen, vielleicht teilweise in einem Bett mit ihnen geschlafen. Und die haben nichts von seiner Gottheit entdeckt. Gar nichts. Wie er angefangen hat zu wirken und Wunder zu tun, na, da sind die Geschwister mit die Mutter hinterhergelaufen und haben gesagt, bist du von Sinnen, komm da weg. Komm da raus. Die haben nichts an seine Gottheit gesehen. Und die Menschen, die haben ihn gekreuzigt. Die haben nichts an ihn Herrliches gesehen. Und seine Gottheit, die war verborgen, richtig? Und die Bibel sagt, und genauso wenig erkennt uns die Welt. Die sieht nicht, dass wir Kinder Gottes sind. Die sehen nicht, dass wir laut Römer schon verherrlicht sind. Deswegen wartet die ganze Schöpfung darauf, dass die Kinder offenbar werden. Weil dann Wiederherstellung ist. Und das, was ich fast unglaublich finde, ist, dass die Bibel sagt, dass wenn die Menschen uns dann sehen werden, Gott loben, preisen und verherrlichen werden. Unfassbar. Du musst dich mal vorstellen, wenn es offenbar wird, du offenbar bist als Kind Gottes, werden die Menschen dich sehen und sie werden Gott loben und preisen. Das musst dich du mal vorstellen. Dazu bist du berufen, dazu hat Gott dich gemacht. Unfassbar. Weiter können wir lesen in Vers 4, zu einem Unvergänglichen, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werde zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Vers 6 sagt weiter, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Worin jubeln wir? Vers 6 sagt, darin jubelt ihr, die jetzt ihr eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Worin jubeln wir? Na, dass wir durch Gottes Barmherzigkeit errettet sind, zur Kinder Gottes gemacht worden sind, Miterben Christi geworden sind, ein Erbteil geworden sind und nämlich darin jubeln wir, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Wenn ich Angst hätte, dass ich doch davon wegkomme, wenn ich Angst hätte, dass mir doch das Erbe entzogen wird, weil ich am Ende doch es nicht geschafft habe, weil ich doch nicht so gläubig gewesen bin, weil ich doch nicht richtig gewesen bin. Die Bibel sagt, dass wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Rettung. Darin jubeln wir. Dir ist was geschenkt worden, worüber du dich freuen sollst. Und es wird dir auch nie wieder genommen. Er sagt da drin, jubelt ihr, weil ihr durch die Kraft Gottes bewahrt werdet. Das ist was Wunderbares und das Schönste, was es geben tut für mich. Zu wissen, ich werde durch Gottes Kraft bewahrt. Nicht durch meine eigene Kraft, nicht durch mein Treusein, nicht durch, weil ich im Glauben dranbleiben tue. Mal ganz ehrlich, heute jubelst du und sagst, du preist den Herrn und lobe den Herrn. Und den nächsten Tag kommt dir quer was oder in die nächste Minute. Und die trifft dich so hart, dass du mit deinen Emotionen total weg bist. Da dann jubel mal. Dann hast du ständig die Sorgen vor die Augen. Dann hast du ständig das Problem vor die Augen. Und jetzt kommt Jesus. Dumm gelaufen. Versteht ihr, was ich meine? Wir unterliegen selbst unsere Schwachheiten, wenn es auf uns ankommt. Wenn es darauf ankommen tut, den Sack zuzubinden am Ende, dann versagen wir. Was will ich denn einem 15-Jährigen sagen, der sich bekehrt und der sieht eine 85-jährige Schwester? Na, hoffentlich schaffe ich das die nächsten 70 Jahre. Versteht ihr? Ist das noch eine gute Botschaft? Wir haben doch von der Gnade Gottes geredet. Wir haben doch von einem Jubel reden wir doch. Ich kann doch nicht jubeln, wenn ich in Ängste lebe, wenn mir doch das am Ende versagt wird, weil ich abgenippelt bin. Was für ein Jubel ist das? Petrus sagt, und er hat Jesus dreimal verleugnet. Er weiß, wovon er spricht. Er weiß, dass er in diesem Moment null Glauben gehabt hat. Auf gut Deutsch gesagt, er hat sich richtig in die Hosen gemacht. Und hat Jesus verleugnet. Das ist Tatsache. Das schreibt die Bibel. Und was hat Jesus gesagt? Ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückkehrst, stärke deine Brüder. Das kannst du jetzt hier lesen. Deswegen kann Petrus schreiben, darin jubelt ihr, weil ihr durch die Kraft Gottes bewahrt wird zur Errettung, zu eurer Rettung. Ist das ein Thema in die Bibel? 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Entschuldige, wenn ich so euphorisch wäre, aber mich packt das. Mich packt das, wenn ich von dieser Liebe, von dieser Gnade, von dieser wunderbaren Erlösung erfasst bin, dann packt es mich. Ich kann darüber nur dankbar sein. Das ist gute Botschaft. Das ist Evangelium. Evangelium ist, dass er Sünder gerettet hat, dass er Sünder ewiges Leben gegeben hat. Du hast ewiges Leben. Wenn du das nicht mehr haben könntest, dann wäre Gott auch nicht ewig. Dann wäre Gott auch wegzuradieren. Ewig ist ewig, richtig? Wenn ich ewiges Leben habe, wie könnte ich dann nochmal sterben? Ich habe ewiges Leben. Und wenn ewig sterbbar wäre, dann wäre Gott auch sterbbar, weil er ein ewiger Gott ist. Eins einfach. So einfach ist das. Schaut, 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Der euch festigen wird bis zum Ende. Er festigt euch. So, dass ihr untadelig seid an den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu durch die den ihr berufen sollt in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Ist das nicht was Wunderbares? Er wird euch festigen, bis wir am Ziel, am Ende angekommen sind. Er wird es tun. Das ist das, was die Bibel sagt, das sage ich nicht. Das sagt das Bibel. Sagt die Bibel nicht, hab 2 und 3 Zeugen im Buch Mose, um eine Sache zu bewahrheiten, mache ich immer gerne. zwei und drei Bibelstellen, um genau diesen Gedanken zu bestätigen. Im ersten Petrusbrief haben wir es gelesen, dass ihr durch die Kraft Gottes bewahrt wird zur Errettung. Wir können im 1. Korinther lesen, dass Gott es ist, der uns festigen wird bis zum Ende. Und wir können es nochmal in Judasbrief lesen, in die Verse 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unseren Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Der muss Gott glorifizieren. Der muss sagen, wenn er sagt, dass Gott derjenige ist, der uns ohne Straucheln zu bewahren weiß und uns tadellos vor seine Herrlichkeit stellen tut, dass wir jubeln können. Nicht beschämt, nicht mit dem Kopf runter, sondern so in Freiheit, dass du Gott danken, preisen kannst, jubeln kannst in Freiheit. Er sagt, dafür wird Gott dich dazu bewahren. Er wird es dazu wirken, dass er dich bis an Ende festhalten tut. Ist das nicht was Wunderbares? Ich kann es nicht anders sagen. Weiter Verse 6 und 7. Darum jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als das vergängliche Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wisst ihr, ich habe so viele Leute diese Bibelstelle auslegen gehört, da wo wir in Versuchungen, in Leiden, wo unser Glaube erprobt wird, ob er wirklich so ist, dass er mit Gold und Silber bestehen kann. Das höre ich so oft. Sehe ich aber nicht so. Und ich sage euch warum. Hier steht es doch, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn ich das jetzt auslegen tue, dass dein Glaube so stark ist, dass er wie Gold und Silber Bestand hat, wie kann das Gott noch ehren? Dann kriegst du die Ehre. Hier steht doch zu seiner Ehre, nicht zu meiner Ehre. Dann hätte ich doch einen Glauben, der aus mir kommt. Richtig? Hier steht doch, guck doch einmal, ihr habt es hier stehen, zu seiner Ehre. Ja, wieso zu seiner Ehre? Na, ganz einfach, weil dieser Glaube, der geläutert wird in solche Schwierigkeiten, dass der wie Gold und Silber geläutet ist und auf Echtheit ist, will dir nur sagen, dass dieser Glaube ist, der dir von Gott geschenkt hat, um in diese Leiden und diese Versuchungen zu bestehen. Wir versagen in Leiden. Wir versagen da, wo wir versucht werden. Und Gott sagt, ich werde dich in Situationen hineinbringen. Und in die Situationen wirst du bestehen. In diese Situationen werde ich dir Siege geben. In diese Situationen wirst du erfahren, dass den Glaube, den ich in dir hineingegeben habe, dass der wie Gold und Silber ist, dass er geläutert wird und dir zeigen wird, das, was ich erlebe an Glauben in mein Leben habe, das ist nicht aus mir selbst, sondern es ist Gottes Geschenk, um überwinden zu können in solche Schwierigkeiten. Amen. Weil selbst der Glaube, sagt die Bibel nicht, ihr sollt glauben? Natürlich sollen wir glauben, davon können wir uns nicht freisprechen. Aber lest einmal durch die Bibel hindurch, das Neue Testament, lest einmal in die Lehrbriefe hindurch, da wird ihr feststellen, dass dieser Glaube, den wir haben, uns zur Errettung gebracht hat, dass selbst dieser Glaube ein Geschenk Gottes ist, ein Gnadensgeschenk. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Durch Glauben seid ihr errettet und das nicht aus euch. Aus Gnaden, durch Glauben seid ihr errettet und das nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe. Petrus spricht von demselben Glauben, den wir alle bekommen haben. Wir brauchen Gottes Wirken in unserem Leben. Wir müssen seine Gnade, wir müssen verstehen, wie sehr er uns zu uns gestellt hat. Dass unsere Errettung nicht auf meine, nicht durch mich passiert ist, sondern die Rettung, er ist vom Himmel zu uns gekommen. Er hat in seine Gnade durch seinen Geist an uns gewirkt. Er hat in seine Gnade uns geschenkt, dass wir an ihn glauben dürfen und dass wir ewig errettet sind, keine Angst mehr haben müssen. Jesus sagt, wenn ihr all diese Zeichen seht in Matthäus 24 und in Lukas 21, glaube ich, ist es, wo er von der Endzeit sagt, und wenn all diese Dinge geschehen, dann schaut zum Himmel, erhebt eure Hände und freut euch. Wie soll ich mich dann freuen, wenn ich nicht wirklich weiß, ob ich dabei bin, wenn ich den Blick zu mir habe? Ich muss ihn zu Jesus haben. Und für das, was er gemacht hat am Kreuz von Golgatha. Ich muss auf das gucken, was Gott getan hat. Und das darf ich glauben. Und darin darf ich mich freuen. Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Wir sind, wenn wir bekehrt sind und Kinder Gottes sind, dann sind wir hier auf der Erde noch nicht vollkommen. Dann laufen wir immer noch mit unseren Fehlern rum. Wenn es nach mir geht, dann weiß ich doch gar nicht, ob ich morgen noch bei Gott bin. Das weiß ich nicht. Verlasse ich mich auf mich selber, dass ich immer Glauben tue. Es ist Gottes Gnade, die mich bewahrt. Es ist Gottes Hand, in die ich bin. Und sonst keiner. Wisst ihr, es hat mal jemand zu mir gesagt gehabt, und das verstehe ich auch, ich komme jetzt wirklich zum Ende. Und ich kann ja auch verstehen, wenn man, ich habe jemanden gehört, der hat gesagt gehabt, haltet an Jesus, an Gott fest, haltet euch an Gottes Hand fest. Ich konnte nicht mehr ruhig sein, ich konnte nicht still sein. Ich sage, tut mich leid. Sag ich, das sehe ich in der Bibel nicht. Ich weiß, was du meinst und verstehst. Ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich schwach im Glauben war, wo ich nicht standhaft war, wo ich nur geistlich mich gesehen habe, an Jesus seinen Rockzipfel, mich festhalten um seinen Fuß. Ich kann nicht anders wie an dich festhalten. Ich habe nichts anders vorzubringen. Ich bin schwach und tue Fehler. Das kenne ich. Ich weiß in gewissen Sinnen, was er sagt. Aber wir uns an Gottes Hand festhalten, ist das falsche Verständnis. Weil die Bibel sagt in Johannes, wir sind in seiner Hand, nicht er in unserer Hand. Ich habe zu den Menschen gesagt, wenn du eine belebte, vierspurige Straße bist, die sehr belebt ist und wo die Leute mit 100 über die Straße voll belebt durchfahren, dann gehst du mit deinem dreijährigen Kind an den Straßenrand, der sich mit seiner Hand an deiner Hand festhält, und du vertraust drauf, dass er nicht losrennt? Mitnichten. Ich habe drei Jungs. Ich habe mich noch nie drauf verlassen, dass die sich an meiner Hand festhalten. Ich habe immer am Straße ihre Hand genommen, dass sie mich ja nicht ausbüchsen können. Und wenn ich als Vater schon so bin und unser Gott im Himmel der Vater aller Väter ist, der ist unvorsichtiger, wenn es um unser ewiges Heil geht. Er hält uns in seiner Hand. Nicht wir halten ihn in seiner Hand. Amen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Ermutigung, Freude statt Angst übermitteln können. Ich habe euch keine punktuelle Anwendung geben können. Ich habe euch das Wort Gottes bringen können. Und das genügt. Amen. Ich bete nochmal für uns, ja? Herr Jesus, ich danke dich so sehr, dass du so eine wunderbare, rettende Botschaft hast, Herr. Ich kann darüber nur staunen, wie groß und mächtig du bist. wie treu und wie du voller Liebe bist. Ich kann darüber nur staunen, wenn ich auf mein Versagen sehe, Herr Jesus Christus, wie du trotzdem voller Barmherzigkeit und Gnade bist und mit mir jeden Tag neu aufstehst und mit mir gehst, Herr Jesus. Herr, ich danke und preise dich dafür, dass du so ein wunderbarer Herr und König bist. Ich preise dich, weil du würdig bist, angebetet zu werden. Kein König, kein Gott, kein jemand, keiner ist so wie du, Herr, niemand. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, dass du unser Herr, dass du unser Gott bist, dass du unser Retter bist, dass du das Haupt der Gemeinde bist. Danke dafür. Amen.